Einer der größten Kämpfe, denen wir als Christen gegenüberstehen, wobei ich da auch direkt einschränken muss, darüber kann man sich streiten, ich erhebe keinen Absolutheitsanspruch, aber es ist zumindest einer der größten Kämpfe, denen ich gegenüberstehe, ist der gegen die Macht der Gewöhnung. Wir haben uns so sehr an diese Wahrheiten gewöhnt, die uns im Glauben erschlossen werden, an diese Wahrheiten so sehr gewöhnt, dass sie mich oft, viel zu oft, völlig kalt lassen. Und deshalb möchte ich mal einmal an dieser Stelle ganz bewusst offen die Frage, folgende Frage stellen. Folgende Frage, nochmals ganz bewusst offen. Was wäre, wenn Jesus wirklich auferstanden ist? Was würde es für diese Welt bedeuten, wenn Jesus wirklich auferstanden ist? Was würde es für mein Leben bedeuten? Für die Art und Weise, wie ich mein Leben anschaue. Was würde das bedeuten, wenn Jesus wirklich auferstanden ist? Was würde das dafür bedeuten, für das, was ich heute in mir trage, für das, was mich bedrängt hat, was mir die Ruhe raubt? Was würde es bedeuten, wenn Jesus auferstanden ist? Und an sich könnte ich an dieser Stelle direkt auch den Schlusspunkt setzen, weil ich mir sicher bin, wenn wir diese Frage einmal wirklich ehrlich und ohne jede billige Argumente in unseren Herzen bewegen, dass sich dann in unserem Herzen für uns ganz persönlich eine eigene Predigt entwickelt. Aber gestattet mir allein schon wegen der bösen Scherze, die Martin über sich ergehen lassen musste, noch ein wenig weiter zu reden. Und ich möchte euch einladen, mit mir die erste Begegnung zu bedenken, die eine Person mit dem Auferstandenen gehabt hat. Als Martin in diesem Auferstehungsbericht, den Martin vorgelesen hat, ist von zwei Frauen die Rede. Und was wir jetzt hören, ist im Prinzip die Feinaufnahme. Eine Frau, die herausgegriffen wird, um diese ganz besondere Begegnung, die sie mit dem Auferstandenen gehabt hat, zu beleuchten, in den Fokus zu stellen. Ich lese aus Johannes 20, Vers 1 und dann die Verse 11 bis 18. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Und ich überspringe einen kurzen Abschnitt, in dem sie zu den Jüngern geht, den Jüngern diese Nachricht überbringt, dass das Grab leer ist. Und zwei Jünger sie begleiten, sich davon überzeugen lassen, das Grab ist leer und dann wieder zurückgehen. Und ich lese weiter ab Vers 10. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn und erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Entschuldigt. Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief Rabuni, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt, aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wir wissen nicht sehr viel über Maria. Jesus hatte sie von einer furchtbaren, unmenschlichen Belastung geheilt, eine Belastung, die an sich ein Thema für sich wäre. Es heißt in der Bibel, dass sie von Dämonen besessen war. Jesus hat sie davon geheilt und in ihr muss in irgendeiner Form eine tiefe Dankbarkeit gegenüber Jesus entstanden sein. Jesus wurde zu diesem Anker in ihrem Leben. Aber sie musste auch mit ansehen, wie diese Ankerkette, die sie mit ihrem Anker verbunden hatte, durch die Verhaftung und die Hinrichtung von Jesus aufs Grauenvollste zerrissen wurde. Und jetzt steht sie, von ihr lesen wir, dass sie früh morgens, als es noch dunkel ist, zum Grab gehen. Wir können letztlich nur Mutmaßungen anstellen, warum sie in einer solchen Frühe zum Grab eilt. Sicher, es galt, den Leichnam für die endgültige Grablegung fertig vorzubereiten, diese Grablegung abzuschließen. Aber das hätte auch bis zum Tagesanbruch warten können. Was treibt Maria in dieser Frühe zum Grab? Vielleicht hatte Maria eine solche Nacht hinter sich, wie sie manche von uns sehr gut kennen. Es ist eine Nacht, in der man realisiert, dass Hoffnungen zerbrochen sind. Eine Nacht, in der man realisiert, dass Träume geplatzt sind. Eine Nacht, in der man sich im Schlaf hin und her wälzt, verzweifelt versucht, Schlaf zu finden und irgendwann mal aufgibt und sich aus dem Bett quält. Und es ist so zutiefst menschlich, dass wir Menschen dann so diese Bruchstücke dieser Hoffnung, die uns geblieben sind, hegen und pflegen, weil sie uns zumindest noch daran erinnern, dass es mal besser war. Und jetzt geht Maria los an das Grab in aller Frühe und sie realisiert jetzt vor diesem leeren Grab, dass ihr nicht einmal mehr diese Scherben ihrer Hoffnung geblieben sind. Was tut sie? Maria aber blieb draußen vor dem Grab und sie weinte. Das macht dann 5 € in die Opferkasse. Also 5 € zusätzlich. Ne? Ja. Gut, jetzt hätte ich den Scherz auch nicht bringen sollen, weil ich jetzt raus bin. Maria weint vor diesem leeren Grab. Ihr Sinn, also nicht einmal mehr diese Bruchstücke der Hoffnung, die sie hatte, sind ihr geblieben. Und jetzt kommt es dann zu folgender Begegnung. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, 2 Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Nochmals, warum weinst du, liebe Frau, fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Die einzige Antwort auf das leere Grab, die Maria in diesem Moment hat, ist die, dass irgendjemand diesen Leichnam des Menschen, den sie so sehr geliebt hat, weggenommen hat. Das, was wir seit 2000 Jahren so selbstverständlich feiern, die Auferstehung von Jesus Christus, ist für sie in diesem Moment unvorstellbar. Wir erinnern uns daran, es ist der erste Tag der neuen Woche und als Christen glauben wir tatsächlich daran, dass mit der Auferstehung von Jesus Christus ein neues Zeitalter begonnen hat. Wir glauben daran, dass mit der Auferstehung von Jesus Christus ein neues Zeitalter begonnen hat. Und wir erinnern uns daran, in was für ein Grab Jesus gelegt wurde. Ein Mann, Josef von Arimathea, im kurzen Exkurs, von dem es in Lukas 23 heißt, dass er ein Mann war, der auf das Reich Gottes wartete. Josef, er musste auch Jesus er musste ihn geliebt haben, deshalb stellt er für ihn sein Grab zur Verfügung. Und bezeichnenderweise bricht im Grab dieses Mannes, der auf das Reich Gottes wartet, der erste Tag dieses neuen Zeitalters an. Die Menschen damals, die hatten ein Gefühl davon, dass es mehr gab als nur diese sichtbare Welt. Sie hatten Wissen davon, dass es Gott gab. Und Josef von Arimathea als Angehöriger des Hohen Rates, er hatte immer diesen schweren Vorhang vor Augen, der im Tempel das Allerheiligste, der Ort der Gegenwart Gottes von den Menschen getrennt hat. Josef wusste davon, er wusste davon, es gab einen Gott. Aber wenn es einen Gott gab, musste es auch eine Tür zu ihm geben. Aber Josef wusste auch, er war außerhalb dieser Tür. Und in dem Moment, wir kommen gerade von Karfreitag her, als Jesus am Kreuz starb, zerriss dieser Vorhang. Dieser Vorhang zerriss und damit wurde der Weg frei, wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass jeder durch diese Tür in die Gegenwart Gottes gehen konnte, der es auch wollte, der es möchte. Und wenn ich weiterlese in die Verse 14 bis 16, dann begegnet uns nochmals Folgendes. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, damit ich ihn, dann hole ich ihn wieder. Wir wissen nicht genau, warum Maria Jesus nicht gleich erkannt hat. Vielleicht deshalb, weil es nicht die Vorgehensweise Gottes ist, durch diese Welt zu peitschen und die Menschen zu zwingen, von seiner Allmacht, von seiner Existenz Kenntnis zu nehmen. Gott arbeitet anders, sachte. Es geht um so viel mehr, als nur davon überzeugt zu werden, dass es ihn gibt. Und dann diese eine Frage, warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie, wen suchst du? Und die Antwort, die Maria gibt, die wirkt so grotesk, so unpassend, so benommen. Herr, sag mir, wenn du ihn weggenommen hast, dann will ich ihn suchen. Dann will ich ihn holen, ihn zurückbringen. Und da merken wir, das ist nicht die Stimme der Vernunft, das ist die Stimme des Schmerzes, den wir hier hören. Ein Schmerz durch die Tränen, die letztlich jede reale Aufnahme, jede reale Kenntnis von dem, was da tatsächlich abgeht, aufgenommen hat. Und in dem Moment, in dem ihre Wahrnehmung von Jesus in den Tränen verschmilzt, die sie weint, hört sie nur ein Wort. Ein Wort und dieses Wort verändert alles. Maria. Jesus ruft Maria bei ihrem Namen und dieses Rufen, das Hören ihres Namens, durchdringt ihren Schmerz und ihre Tränen im Bruchteil von Sekunden. Und sie erkennt die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Sie erkennt ihren auferstandenen Herrn. Und vor diesem Hintergrund verstehen wir vielleicht die Tiefe der Worte, die uns Gott zuruft, wenn er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Da wandte sie sich um und rief Rabuni, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Warum sendet Jesus Maria den Jüngern voraus? Ich meine, er hätte ja auch direkt, so wie er es dann am Abend dieses ersten Tages der neuen Woche tut, direkt an sich den Jüngern zeigen können. Warum sendet er Maria voraus? Und wir erinnern uns auch daran, auch die Jünger sind am Tiefpunkt ihrer Existenz, auch am Tiefpunkt ihres Weges mit Jesus. Sie alle haben Jesus verraten. Einer von ihnen, Petrus, hat vorher noch großspurig geschworen, dass er Jesus bis in den Tod folgen würde. Und auch er schwört dann dreimal, dass er Jesus nicht kennt. Bei den Jüngern kommt hinzu, dass zu ihren zerbrochenen Hoffnungen Schuld da ist. Die zerbrochenen Hoffnungen vermischen sich mit Schuld, mit tiefstes Versagen. Eine ganz heftige Kombination. Und vielleicht versteht man dann auch vor diesem Hintergrund, warum es auch nicht die Jünger sind, die als Erste zum Grab gehen. Weil es so in uns Menschen angelegt ist, wenn wir schuldig werden, dann meiden wir den Ort oder die Menschen, an denen wir schuldig geworden sind. Und Max Lucado hat, der Pastor, lange in Brasilien als Missionar gearbeitet. Heute Schriftsteller, hat einmal eine Geschichte erzählt, die diesen Sachverhalt sehr gut in Worte fasst und auf den Punkt bringt, warum er möglicherweise Maria vorausgeschickt hat. Er erzählt von einer Mutter, eine Witwe, die in den 70er Jahren in Brasilien gelebt hat. Eine arme Frau, die sich als Dienstmädchen auf dem Lande versucht. Und sie verdient nicht viel, es reicht gerade so viel zum Leben und um ihre Tochter großzuziehen. Und irgendwann ist aber ihre Tochter alt genug, um selber Geld zu verdienen. Und ihre Tochter erzählt der Mutter immer wieder von ihrem Traum, in die große Stadt nach Rio de Janeiro zu gehen und diese staubigen Wege ihres Dorfes gegen diese Prachtalleen dieser Stadt einzutauschen. Und immer dann, wenn die Mutter das hört, dann hat sie Sorgen, weil sie genau weiß, dass ein Mädchen vom Land in dieser großen Stadt zu dieser Zeit wenig Chancen hat, Geld zu verdienen. Und so bricht es ihr umso mehr das Herz, als sie eines Morgens aufwacht und sie sieht das Bett ihrer Tochter leer. Und sie hört ganz lange nichts von ihrer Tochter, bis sie sich irgendwann ihr Erspartes nimmt und sich selber in den Bus setzt, um nach Rio de Janeiro zu fahren. Und im Verlauf ihrer Suche stellt sie fest, dass ihre Tochter tatsächlich keine Chancen hatte, Geld zu verdienen. Aber sie weiß auch, sie kennt auch ihre Tochter und sie weiß, wie stolz ihre Tochter ist und dass sie niemals aufgeben würde. Und dann fängt sie an, all die Bars und Hotels und Bordelle des Rotlichtmilieus abzusuchen und hinterlässt überall da, wo sie kann und darf, eine Fotografie von ihr, ein kleines Passbild mit einer Botschaft auf der Rückseite. Und irgendwann gibt sie ihre Suche auf, sie bleibt erfolglos, setzt sich bitter enttäuscht in den Bus und fährt wieder nach Hause. Und einige Wochen später steigt ihre Tochter aus irgendeinem versifften Zimmer die Treppen des Hotels hinunter und zieht im Türrahmen ein Foto ihrer Mutter, ein Passbild ihrer Mutter. Sie nimmt es in die Hand, dreht es um und liest folgende Worte: Egal, was du getan hast, egal, was aus dir geworden ist, komm nach Hause. Egal, was du getan hast, egal, was aus dir geworden ist, bitte komm nach Hause. Und letztlich ist das genau die Botschaft, die auch die Jünger an dem Punkt, an dem sie gerade stehen, hören müssen. Das ist der Klang, der mit der Auferstehung von Jesus verbunden ist. Egal, was ihr getan habt, kommt nach Hause. Jesus lässt ihn, er nennt sie seine Brüder, er lässt ihnen keinen Spielraum, um in ihrer Schuld und ihrem Selbstmitleid zu versinken. Egal, was du getan hast, komm nach Hause. Und letztlich ist das auch die Botschaft, der jeder Einzelne von uns gegenübersteht. Das ist der Ruf, den wir letztlich auch in seiner Auferstehung hören. Und unser Zuhause, unser wahres Zuhause ist sein Sterben und seine Auferstehung. Und dieses Nachhausekommen, zu dem auch wir immer wieder eingeladen sind und auch und es auch brauchen, dieses Nachhausekommen, ist kein einmaliger Vorgang. Es ist auch ein Vorgang, der einen Beginn hat, aber es ist letztlich auch ein Vorgang, der sich immer wieder wiederholt. Dieses Nachhausekommen in das Zuhause, in unser wahres Zuhause, das Zuhause des Vaters. Und von was ist dieses Zuhause geprägt? Dieses Zuhause beginnt erstmal mit der Tatsache, dass der Tod und die Auferstehung von Jesus nicht für irgendjemand geschehen sind, sondern für mich ganz persönlich. Augustinus hat einmal gesagt, selbst wenn du der einzige Mensch auf der Welt wärest, Gott wäre doch für dich gestorben und auferstanden. Was für eine unglaubliche Aussage, was für eine Botschaft, die wir umarmen dürfen. Jesus ist für mich ganz persönlich gestorben und auferstanden. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Von was ist unser Zuhause geprägt? Jesus spricht hier zum ersten Mal diese Worte in dieser Kombination, indem er von Gott den Jüngern gegenüber als mein Gott und euer Gott, mein Vater und euer Vater spricht. Die Morgendämmerung dieses neuen Zeitalters, in dem wir stehen und das mit der Auferstehung beginnt, beginnt damit, dass Jesus jeden Menschen, der es zulässt, mit hineinnimmt in diese Beziehung, die er selber zum Vater hat. Und das ist das, was Jesus heute jedem von uns, mir und dir, zuspricht. Mein Vater und dein Vater, mein Gott und dein Gott. Und an dieser Stelle wird unser Verhältnis zum allmächtigen Gott ganz neu definiert und mit Leben erfüllt. Es ist kein anonymes Verhältnis mehr, wo Gott auf der einen Seite ist und wir Menschen auf der anderen Seite und dazwischen keine Berührungspunkte gibt. Mit dem Glauben an die Auferstehung betreten wir das Tor zu einer Wirklichkeit, in der Gott selber aus dem Nebel tritt, sich zu uns bekennt und unser Verhältnis ganz neu durchdringt durch seine Nähe und seine Anteilnahme. Und vor diesem Hintergrund möchte ich einfach noch zum Abschluss drei Zusagen aus der Heiligen Schrift vorlesen und lade euch ein, sie vor dieser Aussage von Jesus wirken zu lassen. Jesaja 49, Vers 16, siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Johannes 16, Vers 27, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Galater 2, Vers 11, er, der sie heiligt, und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämte sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Die Wirklichkeit, die Jesus eingeleitet hat mit den Worten mein Vater und euer Vater, mein Gott und euer Gott, lässt keinen Spielraum für Anonymität. Jesus hat uns einen Gott offenbart, der unser Vater sein möchte und der Gemeinschaft mit uns haben möchte, der besorgt ist um uns. Und wird dieser Glaube an die Auferstehung von Jesus Christus uns in dieser Welt die Sicherheit geben, die wir uns so sehr wünschen? Ganz sicher nicht. Aber wir sind eingeladen, uns auf einen Weg zu begeben, auf dem wir die Gegenwart des lebendigen und auferstandenen Herrn entdecken werden. Wir sind eingeladen, auf einen Weg zu gehen, auf dem wir unser wahres Zuhause mehr und mehr erkennen werden und auf dem unser wahres Zuhause uns mehr und mehr vertraut wird. Und wir werden auf diesem Weg entdecken, dass unter uns immer, wirklich immer, das Auffangnetz seiner Liebe ausgebreitet sein wird. Und in diesem Sinne, frohe Ostern.